ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Erstens, ich bin wahnsinnig zufrieden, glücklich, auch ein ganz klein bisschen stolz auf das Erreichte, weil als wir im Sommer 2022 uns auf den Reformweg begeben haben, nicht ganz nur aus eigenem Antrieb, da haben wir viele Gedanken zusammengefasst in einer Reformagenda. Und ich gestehe heute, ich wäre schon froh gewesen, wenn wir nur die Hälfte davon in Angriff und sogar vollendet hätten. Das ist mehr geworden. Wir haben alles in Angriff genommen. Vieles ist auf dem Weg. Ich sage immer auch intern, was mir nicht gelungen ist, und das geht auch in Ihre Adresse, da habe ich die Vermittlungsleistung vielleicht nicht so hinbekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir haben so viele Reformprozesse angeschoben. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, wie ich finde, dass unsere Mitarbeitenden das verdient hätte, die sich wirklich in ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen befinden und unfassbar viel leisten.
Der scheidende ARD-Vorsitzende Professor Dr. Kai Gnifke, er bleibt SWR-Intendant, übergibt jedoch nach 2 Jahren turnusmäßig den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten an den Intendanten des Hessischen Rundfunks, Florian Hager. Ich hatte Kai Gnifke noch gefragt, was er denn für Tipps geben könne.
Tipps habe ich nicht zu geben. Liebe Zeit, der Flo wird es toll machen und der braucht von mir jetzt keine Ratschläge. Aber ich wollte nur sagen, wir haben ja die letzten 2 Jahre nicht nebeneinander hergeschraubt, sondern wir haben ja eng zusammengearbeitet. Insofern, glaube ich, hat sich doch das ein oder andere vermittelt.
Flo ist die Abkürzung oder der Spitzname von Florian Hager. Doublecheck bei ihm, bei Florian Hager, dem neuen ARD-Vorsitzenden ab 1. Januar 2025.
Das ist tatsächlich schon in der Kultur und das ist auch das Verdienst von Kai Gnifke. Er hat sich verändert, dass es eben nicht mehr diese Übergabepunkte gibt, wo der Nachfolgende dem Vorgänger erstmal erklären muss, was er alles falsch gemacht hat und andersrum. Oder der Nachfolgende dann mit der nächsten wahnsinnigen Idee um die Ecke kommt, sondern wir sind in einem Prozess, der in die richtige Richtung führt. Und ich gehe mit sehr großer Zuversicht auch jetzt da rein, weil es schon gelungen ist, dass die ARD besser zusammenarbeitet in den letzten 2 Jahren. Darauf kann ich aufbauen. Und es sind nur Akzente, die ich dann eben auch deutlicher dann setzen will, weil ich darauf aufbauen kann, was Kai Gnifke mir übergibt. Und jetzt aus persönlichem Interesse, ich komme aus der linearen Welt, habe das ja auch quasi selber studiert und gelebt, durfte dann sehr viel auch in der Plattformwelt arbeiten, bei der Arte-Mediathek, bei der AD-Mediathek, dann bei Funk die Social-Media-Kanäle. Was mich jetzt einfach reizt, das öffentlich-rechtliche System gemeinsam auch mit dem ZDF für die Welt, die eigentlich vor der Tür steht oder eigentlich schon durch die Tür durch ist, die einfach sehr KI geprägt ist, mitzugestalten. Und das treibt mich an. Und das ist vielleicht das, was ich deutlich stärker dann in den Mittelpunkt stellen möchte.
Florian Hager, was stelle ich heute in den Mittelpunkt dieser letzten Medienmagazin-Ausgabe vom 28. Dezember 2024? Zu Beginn gleich die am Monatsende gewohnten Podcast-Tipps. Dann ist traditionell am Jahresende Zeit für Abschiede. Zum 25. Mal mit der Rubrik Gute Nacht, Freunde. Wer im Fernsehen ja aufhören muss oder aufhören darf oder auch nicht mehr will, einen Radioabschied gibt es zu hinterfragen. Silke Super verlässt nach 13 Jahren Radio 1 und fehlen darf in dieser Jahresendausgabe auch nicht ein musikalischer Rückblick. Die 25 Bestplatzierten in den Billboard-Charts zusammengemixt als Mashup, jährlich vom DJ Earworm und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Hey, this is DJ Earworm and you're listening to Radio 1 Media Magazine. You're about to hear my latest mashup. I hope you all enjoy it.
Blame it on the rock and whiskey. Blame it on the
desperation.
Girl, I'm on a damn hill
die. The judgment on vacation.
2024.
We gon' do this shit again.
Like a soul.
Break it down, 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 down.
It's fine. It's cool.
I could keep my cool. Just seems so unfair.
If I cannot dance with you,
then I cry. It's not fair.
Blame it on
desperation.
We headed to the dive bar.
Good Lord.
We always
on vacation.
Blame it on the goals and times.
King can't be late for me.
After you do hell.
All this to say.
You know you don't gotta pretend.
None of this matters.
So
your beat.
Story time.
Sie hören die letzte Medienmagazin-Ausgabe des Jahres, aber auch die letzte des Monats. Daher Zeit wieder für Podcast-Tipps von Esther Simon, die uns in Folge 11 weiter in die Welt der Medienpodcasts Episoden einführen wird. Und zwar nicht ganze Episodenstaffeln, sondern ausgewählte Medienepisoden aus verschiedenen Podcasts. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, der könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal war das übergreifende Thema Wahlkampf und soziale Medien. Wie heißt denn die Überschrift am Ende des Jahres?
Ja, die Überschrift am Ende des Jahres heißt, Überraschung, Jahresrückblicke. Denn der Dezember ist medial eben auch typischerweise der Monat der Jahresrückblicke. Und das macht sich auch in der Podcast-Welt bemerkbar, die sich ebenfalls beim Thema Jahresrückblick breit aufgestellt zeigt, nämlich ja von Mainstream-kompatibel bis super nischig. Was glaubst du denn wohl, Jörg, verbirgt sich hinter dem Podcast am Kaminfeuer?
Also hättest du mich jetzt nach dem Jahresrückblick Fernsehen gefragt, dann wäre das ein Kaminrückblick Lagerfeuer von Vox, glaube ich, war das in den 90er Jahren. Aber nein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das ist der Podcast des Zentralverbands Deutscher Schornsteinfeger und ich bringe doch auch tatsächlich einen Jahresrückblick raus. Und ich habe mich natürlich gefragt, ob es Glück bringt für das kommende Jahr, wenn man den Jahresrückblick der Schornsteinfeger hört. Habe ich aber noch nicht gemacht, also Asche auf mein Haupt.
Ist ja auch nicht der klassische Medienpodcast, oder?
Nee, eben. Dachte ich, kann ich hier auch nicht bringen. Aber ich dachte, ich höre mal rein, habe es aber noch nicht geschafft. Und Pickelgleis und Nietenzähler, was könnte sich dahinter verbergen?
Also das hört sich schon eher nach einem Bahnpodcast an, oder?
Hey, du bist gut. Ja, das ist der Modellbahnpodcast. Die haben natürlich auch einen Jahresrückblick gemacht, habe ich aber auch nicht reingehört. Und dann fand ich auch noch schön kurios Welt der Werkstoffe. Das ist ein Podcast, bei dem es um die Werkstoffwissenschaft geht. Auch die haben einen Jahresrückblick gemacht. Und ich hätte jetzt als Untertitelvorschlag für diesen Podcast von fest bis flauschig. Aber dann hätte es ja vielleicht Ärger gegeben von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Also insofern vergessen wir das mal lieber und wenden uns den Podcast zu, die in ihrem Jahresrückblick mediale Themen behandeln und die etwas breitenwirksamer sind.
Dann hören wir jetzt die Empfehlung Nummer 1.
Genau, meine erste Empfehlung ist der Was-Jetzt-Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Und zwar der Live-Jahresrückblick vom 21.12.2024. Und mit Was-Jetzt hostet Zeit Online übrigens laut Statista den Podcast mit den meisten Downloads in Deutschland 2024 und ist damit noch vor zwei True-Crime-Podcasts gelagert. oder gerankt. Also das ist vielleicht die gute Nachricht für alle Pessimisten. Und besonders charmant an dem Jahresrückblick von Was Jetzt ist, dass durch die Bühnensituation mit Publikum die Intimität im Ohr gebrochen wird und das Ganze ja so einen leichten Showcharakter erhält. Was auch durch das Prinzip ein Thema, ein Gast auf der Bühne im Interview dazu untermauert wird. Und neben den erwartbaren politischen Themen spielt aber auch das mediale Sportereignis Olympia in Paris eine Rolle. Und Fabian Scheler, der zuweilen auch Host des Was-Jetzt-Podcasts ist, der schildert sein TV-Highlight des Jahres.
Der große Gewinner aber, finde ich, ist ja Paris als Stadt. Also das war so für mich die große Geschichte. Ich weiß nicht, die Eröffnungsfeier habe ich mir irgendwie noch 2-3 Mal danach angeguckt. Das war wirklich mein TV-Highlight des Jahres. Also Celine Dion ist so für mich am Ende, wie sie da auf dem Eiffelturm steht. Ich weiß es. Ist so in schlechten Tagen ist das so mein Aufbau, wie sie da oben steht, weil sie hat ja auch irgendwie selber so eine heftige Krankheit und dann eröffnet sie damit die Spiele nach dieser irren Eröffnungsfeier im Regen. Ja, so Paris als Stadt und was Sport im urbanen Raum irgendwie, ich weiß, es war eine Utopie, weil es nur kurz war und ich kenne auch alle Vorbehalte, alle Kritikpunkte an diesem Gigantismus, aber ich finde, man hat jetzt bei diesen Spielen gesehen, was Sport leisten kann in so einer Stadt, also als für die Stadtgesellschaft. So.
Also man hört an diesem Beispiel nicht nur die Analyse der wichtigen politischen Ereignisse gehören in so einen Jahresrückblick, sondern eben auch eine Prise Humor und Emotionalität, die das Ganze abrunden.
Was jetzt? Nachrichtenpodcast von Zeit Online, Live-Jahresrückblick vom 21. Dezember 2024. Empfehlung Nummer 2.
Meine zweite Empfehlung ist der Politik-Podcast von Deutschlandfunk, Ausgabe 403, mit dem Titel Jahresrückblick, was war das denn? Vom 20.12.2024. Und das ist ein Podcast aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, der wöchentlich ja quasi einen Deep Dive in politische Debatten mit Korrespondentinnen und Korrespondenten bietet. Und mit dieser Empfehlung kehren wir vom Jahresrückblick mit Showcharakter zurück in die Intimität eines Redaktionsbüros und von der 1:1 Interviewsituation hin zur intensiven Diskussion mit mehreren Teilnehmern. Denn die Gastgeberin Nadine Lindner hat in das Redaktionsbüro mehrere Politikpodcaster zu einem Jahresrückblick eingeladen. Und zwar Katharina Hamberger, die auch Teil von der Politikpodcast Deutschlandfunks ist, Ulf Burmeier von der Lage der Nation, Sabine Amorde vom Bundestalk, das ist der Politikpodcast der Taz, Peter Dausen vom Das Politikteil der Zeit und Robin Alexander vom Machtwechsel, das ist der Politikpodcast der Welt. Und Robin Alexander bringt direkt zu Beginn ein gutes Argument, auf welche Weise Podcasts in verfahrenen Debatten einen aufbrechenden Moment leisten können.
Das mit dem Podcast und ist eine der wenigen schönen Entwicklungen in unserer Branche in den vergangenen Jahren, weil diese ganzen neuen Medien haben ja alle etwas gemeinsam, die machen die Menschen dümmer und gemeiner. Ja, also wenn sie jemand im echten Leben treffen, ist er immer netter und klüger als beispielsweise auf Twitter. Und beim Podcast ist das anders, weil durch dieses Gespräch muss man sich so ein bisschen menschlich zusammenreißen. Und man kann auch durch die Stimme, unterläuft man diese Misstrauenserwartung des Publikums hier mittlerweile. Also mittlerweile ist ja im politischen Diskurs alles, was man sagt, wird unter den Verdacht gestellt, man will es eigentlich böse. Ja. Und wenn man ein bisschen nett spricht oder überhaupt nur freundlich spricht, hat man ganz andere Bereitschaft beim Publikum, sich darauf einzulassen. Und deshalb ist das ein echtes, ich finde das Format ein echtes Geschenk.
Ja, und die Bereitschaft, sich einzulassen, Argumente aufzunehmen und nicht abprallen zu lassen, ist eben auch in dieser Podcast-Diskussionsrunde sehr groß und aus diesem Grund meiner Ansicht nach als Jahresrückblick sehr empfehlenswert.
Und zwar als zweite Empfehlung der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, Ausgabe 403. Jahresrückblick, was war das denn vom 20. Dezember 2024? Die dritte Empfehlung.
Ja, meine dritte Empfehlung ist quasi Teil der zweiten Empfehlung, denn der Politik-Podcast hat in dieser erlesenen Runde von Politik-Podcastern noch einen zweiten Teil produziert, der allerdings einen Jahresausblick auf 2025 wagt, unter anderem zu dem Thema Trump, Ukraine, Gaza, Syrien, Deutschland und Europa. Und das ist die Ausgabe 404 und der Titel ist Jahresausblick, was soll das werden? Und der ist am 27.12.2024 erschienen.
Aber wir werden natürlich
beobachten, was das kommende Jahr bringt, der 20. Januar natürlich und dann auch die weiteren Entwicklungen in den Weltgegenden, in Syrien, in der Ukraine, im Gazastreifen, in Israel. Das wird uns natürlich beschäftigen. Ja, das ist die Folge 404. Für alle, die sich halbwegs häufig mit dem Internet beschäftigen, ist natürlich diese Zahl 404. Ulf Burmeier schmunzelt schon. Möchtest du auflösen, diesen kleinen Nerdy-Joke?
404 ist tatsächlich im Internet der HTTP-Fehlercode File Not Found. Also eine Internetseite, die man nicht aufrufen kann, weil sie nicht existiert, die wirft den Fehler 404.
Das heißt, niemand kann das hören.
Ja, genau.
Wer es gehört hat, keinen Fehler gemacht.
Die dritte Empfehlung zugleich die zweite eigentlich, weil der Politik-Podcast wurde ja gerade vorgestellt vom Deutschlandfunk. Aber hier der Jahresausblick in der Ausgabe 404. Hast du einen Jahresausblick für uns? Was interessiert dich im Jahr 2025 an Podcasts? Am Kaminfeuer?
Stimmt. Ich habe ja eine ganze Menge abzuarbeiten quasi. Was ich schon mal verraten kann, ist, dass ich in der Januarausgabe mich bestimmt damit beschäftigen werde, dass wir hatten ja schon mal das Thema Wahlkampf und Podcast, dass also im Januar wir uns das anschauen werden, welche Politiker in welchen Podcasts auftauchen.
Das trendet richtig, ne? Jetzt waren auch gerade wieder, ja, ich glaube, Olaf Scholz war in der Zeit.
Genau, und Olaf Scholz war nicht nur gerade bei der Zeit, sondern er war, ich glaube, es ist eine Woche her oder 10 Tage, auch beim Studio 9, der Radiosendung und was auch halt eben als Podcast veröffentlicht wird vom Deutschlandfunk Kultur. Dann war Olaf Scholz ja auch schon vor geraumer Zeit beim Hotel Matze, aber ach ja, dann war Olaf Scholz noch bei der Lage der Nation und Robert Habeck war gerade bei der Lage der Nation. Also man sieht, das wird jetzt mehr und das ist jetzt einfach als Podcast oder Auftritt in Podcast ist eben auch ein Teil des Wahlkampfs mittlerweile.
Dann sind wir mal gespannt auf den Januar, auf Ende Januar im Medienmagazin mit den Podcast-Empfehlungen von Esther Siebold. Vielen Dank.
Danke auch und auf Wiederhören.
Radio 1 Medienmagazin mit der letzten Sendung des Jahres. Abschiede werden uns im Fernsehen noch am Ende der Sendung begleiten. Jetzt ein Abschied im Radio. Obwohl, und damit begrüße ich meinen Gast Silke Super, obwohl du ja beim Fernsehen eigentlich eingestiegen bist beruflich. Also zumindest das, was man so von dir nachlesen kann. MTV, Viva, ZDF Kultur.
Ja, hallo und schön, dass ich hier sein darf. Erstmal danke für deine Einladung. Ja, so ganz stimmt's nicht. Eingestiegen bin ich mal so hinter den Kulissen bei der Plattenfirma in Sachen Musik und Entertainment-Branche. Aber stimmt, ich habe dann hinter den Kulissen vom Fernsehen und auch dann später vor der Kamera einiges gemacht. Aber als das Fernsehen vor der Kamera anfing, habe ich schon Radio gemacht.
Flux FM hieß der Sender, 6 Jahre lang, dann bist du gewechselt zu Radio 1. Dieses Interview, was ich damals geführt habe mit dir, als ich dich noch gar nicht kannte, noch gar nicht so richtig wusste, wer du bist und welche angenehme Stimme du dann letzten Endes bei Radio 1 sein wirst, kann man nachhören im Podcast Bonustrack des Medienmagazin Podcasts. Wie hast du Radio 1 tatsächlich nach dem Wechsel von Flux FM erlebt? Wie war das für dich, dieser Wechsel?
Na, ich habe den ja bewusst gewollt. Es gab Gründe dafür. Also ich muss das vielleicht so anfangen. Ich hatte die Idee im Kopf, ich habe so lange in Hamburg gewohnt, wo das Radioprogramm wirklich unterirdisch war und wie ich immer höre, auch nach wie vor noch ist. Ich habe damals gedacht, man müsste einen tollen Radiosender machen mit geiler Musik und dann habe ich erfahren, wie viel Politisches da passieren muss, wie lange das dauert und bin von der Idee abgekommen. Wir haben uns stattdessen entschieden, zusammen mit der Musikindustrie nach Berlin zu ziehen, mein Mann und ich. Und haben dann lustigerweise als allererstes in Berlin auf so einer kleinen Kaffeetrinktour bei alten bekannten Kollegen, früheren Mitarbeitern und so, eine alte MTV-Kollegin getroffen, die eben zusammen mit einem neuen Kompagnon diesen Radiosender namens
Motor FM
am Anfang, genau, später Flux FM, als Idee hatte. Und die hatten gerade ihre Genehmigung gekriegt und waren händeringend auf der Suche nach Moderatoren. Und die hat mich mit den Worten begrüßt, als sie auf dem Flur in mich reinrannte. Ich wollte eigentlich jemand ganz anderen besuchen. dich schickt der Himmel. Hast du morgen schon was vor? Wir machen Sprechercasting. Ich kenne niemanden, der so tolle Geschichten mit Künstlern erzählen kann am Tresen. Das könntest du doch auch im Radio. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und bin zu dem Casting und hatte akkurat am nächsten Tag meine erste Radiosendung.
Also du bist gar nicht mit diesem Ziel ins Leben getreten, mal Radio zu machen, so wie ich. Also Nein. Bei mir war das immer so ein unterschwelliges Ding. Ich habe dann mal versucht, mich dagegen zu wehren und bin dann letzten Endes dann doch beim Radio gelandet. Und das ist ein absoluter Glücksfall, dass man dich sozusagen entdeckt hat.
Na, mein Weg war ein anderer. Also ich habe in erster Linie ja immer mit Musik arbeiten wollen. Also dafür habe ich meine geregelten, gesettelten, auf Wunsch meiner Eltern gelernten Berufe an den Nagel gehängt.
Was war das?
Ich habe eine Ausbildung beim Rechtsanwalt gemacht, als Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Ich habe so als kleinen Brotjob eine Zeit lang in einer Versicherung gejobbt, weil ich dringend ein Auto haben wollte und zu Hause ausziehen. Und dafür brauchte man Kohle und beim Anwalt gab es viel Arbeit, aber nicht so viel Geld.
Aber es hat dennoch genutzt wahrscheinlich.
Ich habe in einem Hotel gejobbt. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe einen Schuhgroßhandel aufgebaut. Das war alles toll, aber mir war Münster dann irgendwie, wo das alles stattgefunden hatte, zu klein. Ich habe dann auch schon angefangen, Musik zu machen. Ich habe immer schon gesungen, am Theater, im Chor. Ich hatte eine Band. Ich habe erste Studioversuche gemacht, so Backing Vocals und auch so Studioaufnahmen eingesungen. So, und irgendwie wusste ich, Münster ist zu klein und ich wollte immer nach Berlin. Da hatte ich auch Jahre meiner Kinderzeit verbracht. Das war es aber irgendwie nicht nach der Wende. Ich habe irgendwie übers Musikmachen Hamburg kennengelernt. Wir haben dann ein Konzert gespielt und fand das so toll, dass ich da hingezogen bin. Und da hat mich dann jemand, den ich schon aus Münster kannte und der inzwischen in der Branche war, angerufen und hat gesagt, hey, du bist in Hamburg. Wieso weiß ich das nicht? Und was treibst du eigentlich? Willst du nicht einen Job in einer Plattenfirma? Ich kenne keine Frau mit so einer großen Plattensammlung, wie du die hast. Und ich habe gesagt, aha, was kann man denn in einer Plattenfirma machen?
So ging Zwischenfrage, das. Wie viel Platten hast du?
War ein paar hundert, aber ich sag mal so, es ging ja schon, ich hatte schon mit 14 eben nicht die übliche Kuschelrock und dann noch irgendwie so eine schlechte irgendwas Platte da stehen, sondern ich habe
von Keytail, die 40 größten Hits.
Ja, genau, Highlife. Genau, Keytail, super. Nee, ich habe wirklich mein komplettes Taschengeld jahrelang in Vinylschallplatten umgesetzt und das ist heute noch toll, weil ich besitze so Sachen. Uah. So, aber zurück zu der grundsätzlichen Frage.
Genau,
ich wollte dann, als ich kapiert habe, man kann mit Musik arbeiten, logischerweise, habe ich nie drüber nachgedacht. Habe ich das gemacht. Und zwar ursprünglich habe ich gedacht, ich gucke da mal rein und wenn ich dann Musik machen will, dann bin ich die erste Künstlerin, die nicht von einer Plattenfirma mit einem Vertrag über den Tisch gezogen wird. So. Und je länger ich da reingeschnuppert habe in meinen ersten Job in der Plattenfirma, das war direkt so Assistentin von dem Typen, der neue Talente entdeckt und so. Ich habe es geliebt und ich habe total kapiert, meine Mission ist Hits erkennen, Talente erkennen und die fördern und damit was machen. So. Habe ich in der Plattenfirma gemacht, dann habe ich das Angebot bekommen, das bei MTV irgendwie auch zu machen, bin dann da aufgestiegen, war schlussendlich Musikchefin, bin als Musikchefin, wo ich wirklich viele Sachen auf den Weg gebracht habe, abgeworben worden nach Köln zum Marktführer Viva damals, bin da Musikchefin gewesen und das ist einfach ein Job, der hat mir irre viel Spaß gemacht, aber ich bin dann schwanger geworden und habe mich bewusst fürs Kind entschieden und habe gedacht, der Job ist so, man entdeckt nicht eine Band, indem man mal ein Video guckt. Ich bin 24/7 unterwegs gewesen und das konnte ich mit dem Kind nicht liefern und wollte das auch nicht. Und habe mich ganz bewusst entschieden, meinen Vertrag da nicht zu verlängern und habe dann andere Sachen mit Musik gemacht. So, ich habe Musikvideos produziert und irgendwann dann eben auch Radio gemacht. So, also für mich ist Radio einfach in den letzten 20 Jahren das Outlet mit Musik gewesen, mit dem ich gearbeitet habe. Nicht mein Traumjob. Es ist offensichtlich so, ich habe da scheins Talent. Aber gut, ich habe auch schon vorher Geschichten erzählt, ohne dass ein Mikro dabei war. Das war ein sehr fließender Übergang. So, und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie war es dann da bei Radio 1 am Anfang? Ich habe mir bei Flux FM alles selber beigebracht. Die haben mich in ein Studio gepackt und haben gesagt, so, du hast jetzt 7 Tage die Woche, ich sag mal ganz grob, 8 Stunden am Tag Sendung.
Hier sind die Regler, mach los.
Das habe ich nicht alles live gemacht, sondern viel vorproduziert. Aber ich habe mich da ausprobiert. Ich habe mir selber beigebracht, wie erzählt man eine lustige Geschichte so, dass sie lustig ist? Wie funktioniert sowas? Oder wie höre ich mir selber beim Reden zu? Wie schaffe ich ganze Sätze und springe nicht von Höcksken auf Stöcksken? Das mache ich eh, aber man muss die Kontrolle ja behalten. Und das habe ich da mir selbst beigebracht und habe am Ende gedacht, als Peter Razzun von Radio 1 auf mich zukam und gesagt hat, er liebt meine Moderation, er hätte so gerne, dass ich ernsthaft in Erwägung ziehe, zu Radio 1 zu wechseln, habe ich gedacht, ich kann da wahrscheinlich lernen, wie man richtig Radio macht. Also ich habe gedacht, es gibt Menschen, die das studieren, lernen jahrelang. Ich habe mich nie selber als Radiojournalistin bezeichnet, weil ich immer dachte, ich habe ja die Ausbildung dazu gar nicht. Und für mich war ein ganz wichtiger Punkt, hier bei Radio 1 so eine Art Coaching zu haben und auch mal so Feedback und eine Reflexion auf, wie machen das andere, wie kann man es auch machen. Und das war ganz spannend, weil im Prinzip habe ich hier gelernt, lieben Dank an Marina Riester an dieser Stelle, die gesagt hat, du machst viele Sachen anders als andere, aber im Moment machst du die, weil du gar nicht entscheiden kannst. Du hast keine Auswahlmöglichkeit. Ich möchte, dass du dich bewusst entscheidest, das anders zu machen als andere und das nicht zufällig. Damit das einfach, damit du so einen anderen Wumms dahinter hast. Also das war so das Grund oder die Essenz ihres sich auseinandersetzen mit meinem, wie rede ich im Radio. Und das hat mir irre geholfen. Und dann hilft mir natürlich total, ich habe Bock auf Leute. Also ich sage immer so, niemand ist so langweilig, dass es sich nicht lohnt, 10 Minuten mit ihm über irgendwelche Projekte oder Dinge aus seinem Leben zu sprechen. Und so ist es ja auch.
Also Neugier ist ganz entscheidend, ne?
Neugier, ja. Und aber auch so ein bisschen mitdenken. Also das ist, glaube ich, sowas, was ich gerne mache. Ich versuche mich da immer rein zu versetzen. Was treibt die? Wo kommen die her? Und warum machen die das so, wie die das machen? Und was ist auf dem Weg passiert? Das kann ich natürlich bei Musik irre gut, weil ich da über meine Geschichte, 30 Jahre Musikbranche inzwischen, ich weiß alles. Ich habe selber in einem Tourbus gesessen. Ich weiß selber, wie lahm das ist, zwischen Soundcheck und Auftritt diese Zeit totzuschlagen. Wie unspannend Fragen in Interviews sind. Manchmal und wie man das bitte auch anders machen kann mit kleinem Besteck. Und das habe ich mir natürlich dann vorgenommen. Ich habe gesagt, ich will hier nicht Standardfragen fragen und die
Bands langweilen. Also wo hast du deine Gitarre gekauft?
Und so, ja, genau.
In welcher Band hast du vorher gespielt? Ja. Und so, ja. Nee, das verstehe ich. Das ist auch das, was, glaube ich, an dir so faszinierend ist, dass man wirklich denkt, du bist jetzt nicht irgendwie eine, die von oben herab Radio macht, die Wikipedia-Einträge liest und die dann vertont, sondern dass du dich auf Augenhöhe mit deinen Gesprächspartnern stellst oder setzt, dann im Bikini oder auf dem Sofa und einfach auch neugierig bist. Und das mit einer wirklich glaubhaften Attitüde. Sicherlich muss man auch manchmal Leute interviewen, die man entweder nicht kennt oder die man auch gar nicht sympathisch findet. Aber
naja,
das,
gut, ich muss sie ja weder heiraten noch mit denen Kaffee trinken gehen. Ne? Mhm. Es geht ja um 10 Minuten Radio. Und wie gesagt, da kann keiner, so unfreundlich kann keiner sein. Ja.
Also Leidenschaft höre ich auch raus. Ist für dich wichtig gewesen beim Radio machen?
Es ist, glaube ich, ein anderer Zugang. Das war mir gar nicht bewusst. Ich glaube, es war Farin Urlaub, der mal zu mir gesagt hat, mit dir über Musik zu reden, ist wie mit einem Musiker zu reden. Also es hat nicht dieses... Der Journalist fragt ja im Normalfall von draußen, um zu verstehen, wie ist denn das so als Musiker? Wie passiert denn sowas? Und wie findet man denn das? Und was war denn da so? Und das ist das gar nicht. Das weiß ich alles.
Ja, das ist die Augenhöhe, die ich meine, die du hast.
Und das war das schönste Kompliment ever. Und das war mir nicht bewusst. Das ist einfach gekommen im Zuge dessen, ich nähere mich dem Thema offensichtlich natürlich aus einer völlig anderen Richtung als die anderen.
So, jetzt kriegt unser Gespräch natürlich den Höhepunkt in der Dramaturgie, weil ich dich fragen muss, wenn das alles so stimmt und ich nicht beobachtet habe von außen zumindest, dass an dieser Leidenschaft, an dieser Neugier etwas kaputt ist, dass du an zwei Seiten wie eine abgebrannte Kerze jetzt da niederliegst und sagst, ich widme mich jetzt der Altersvorsorge und gehe in den Ruhestand, sondern du hast dich bewusst entschieden, eigentlich auch ziemlich kurzfristig zu sagen, zum Jahresende ist Schluss mit dem Radiomachen generell.
Ja.
Das ist was, also dass man von Radio 1 vielleicht aus irgendwelchen Gründen weggeht und sagt, ich baue mir eine neue Existenz vielleicht auf im Süden und so und da ist Radio 1 ja nun mal nicht präsent. Das verstehe ich, aber warum plötzlich der harte Schnitt? Und dazu musst du natürlich erklären, was es bedeutet für dich, ohne Radio weiterzuleben beruflich und was es vielleicht, ich will nicht zu viel jetzt schon vorwegnehmen, was es bedeutet, eine total artfremde Branche anzusteuern.
Das ist ja jetzt nicht, also natürlich ist das kurzfristig, das liegt ja daran, wie unsere Verträge gestrickt sind. Wir arbeiten von Monat zu Monat. Der Prozess, drüber nachzudenken, was will ich eigentlich machen mit 56 und wie will ich die vermutlich letzten 10 Jahre meiner Werktätigkeit so verbringen?
Sie ist 40 und sie fragt sich. Ja. Bloß bei dir eben später.
Ja, total. Das beschäftigt mich schon so ein bisschen länger. Und natürlich habe ich hier im Sender versucht, ich komme ja von einer Position, wo ich viel mehr Verantwortung getragen habe, Programme mitbestimmt habe und mich auch selber mehr verwirklichen konnte und auch mehr fürs Team tun konnte. Ich werkel hier wirklich ziemlich alleine so vor mich hin, als eben die Letzte in der Kette. Wenn alle in der Redaktion was gemacht haben, bin ich diejenige, die das nach draußen präsentiert und ihre Interviews noch vorbereitet und dann auf die Straße bringt. Ich bin anderes Arbeiten gewohnt und ich bin aus dieser Perspektive, wie vorhin gesagt, dass ich hier was lernen wollte und gedacht habe, mich ein bisschen mehr zu perfektionieren, professionalisieren, einfach mir ein bisschen was drauf zu schaffen, habe ich mir natürlich diese ganzen Projekte, die mir hier dann so angeboten wurden, angeguckt und gemacht und habe mich aber ehrlich gesagt oftmals gekümmert und versucht, ein bisschen mehr in die Verantwortung zu gehen, ein bisschen mehr in die Struktur des Senders einzutauchen, vielleicht eine Abteilung zu leiten und mich irgendwie in meinem Segment, in dem ich ja nun wirklich ein Vollprofi bin, mich ein bisschen mehr zu verwirklichen. Und das hat aus unterschiedlichen Gründen mehrfach so nicht geklappt, weil das vom Sender schlussendlich immer anders entschieden wurde. Und
weil man die Rampensau in dir höher gewertet hat als die redaktionelle oder vielleicht auch strategische Erfahrung, die du mitgebracht hast?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen, weil mir da so ein bisschen das Feedback ehrlich gesagt fehlt. Aber mit den Ergebnissen muss man ja irgendwie halt klarkommen. Und da war für mich einfach vor ein paar Wochen, / Monaten, als es um die Neubesetzung des Postens vom Musikchef, der Musikchefin bei Radio 1 geht, einfach so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich bringe wirklich alle Qualifikationen mit. Der Sender hat sich anders entschieden und das ist in Ordnung so. Also, aber was heißt das für mich jetzt so? Und wie ich vorhin erklärt habe, geht es mir ja nicht darum, zwingend Radio zu machen. Also für mich ist die Alternative nicht, auf Biegen und Brechen weiter Radio zu machen, um bei irgendeinem anderen Sender jetzt zukünftig die Songs von Rihanna anzusagen. Also nichts gegen Rihanna, aber das fordert mich musikalisch leider auch nicht. Also ich bin getrieben davon, mit Musik zu arbeiten, die mir was bedeutet, die ich verstehe und wo ich auch was bewegen kann, weil ich die einsortieren kann in einen Kontext und sagen kann, das ist was ganz Großes und das wird eh nichts. Aber das ist ganz hübsch für die Sendung. So. Und ich möchte entweder sowas machen mit Musik und habe dann gedacht, okay, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, ist meine Alternative nicht irgendwas anderes bei irgendeinem anderen Radiosender zu machen. Weil musikalisch ist für mich, ganz ehrlich, so wie ich ausgerichtet bin, das Segment, in dem ich mich auskenne, da ist mit Flux FM und Radio 1 einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Es würde darum gehen, sich mit Musik zu beschäftigen, die mich nicht interessiert und darum kann es mir ja nicht gehen.
Worum geht's dir jetzt zukünftig?
Mir geht's darum, Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu treffen und irgendwie einfach ein bisschen was zu bewegen. Ich finde, ich habe am Anfang ganz toll gefunden im Radio, dass man nichts herstellt. Man geht in ein Studio, man tut die Arbeit und danach so. Und inzwischen finde ich aber so, ich hätte gern Arbeit, die so ein bisschen nachhaltiger ist, die so ein bisschen was hinterlässt. Und ich habe die Möglichkeit angeboten bekommen, das in einem völlig anderen Bereich zu machen. Habe da ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann nochmal das Gespräch mit Radio 1 gesucht, Stichwort Perspektive. Da hat sich leider, muss ich jetzt mal sagen, nicht viel Spannendes ergeben. Das sieht ja auch alles budgetär gerade nicht so rosig aus. Und dann habe ich einfach eine Nacht drüber geschlafen und habe gedacht, ich mache das mit dem anderen Job. So, und so ist das. Und ja, ich habe eine Träne im Knopfloch. Ja, ich werde hier ganz, ganz viele liebe Kollegen und ein tolles Programm zurücklassen. Das ist mir alles bewusst.
Sehr liebe Hörerschaft, glaube ich, die dich auch
auf die wäre ich gleich noch gekommen. Ich habe mich gefühlt wie in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck bei meiner letzten Sendung im Bikini, als da Menschen mit Blümchen vor mir standen und so. Also ich habe E-Mails bekommen, es ist alles ganz zauberhaft. Also auf die Hörer und Hörerinnen wäre ich separat nochmal gekommen. Aber natürlich ist das wunderbar, das zu machen und für seine Arbeit so ein Feedback zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich definiere mich nicht darüber, dass ich inzwischen Silke Super eine bisschen bekannte Radiomoderatorin bin. Das ist das Ende. Also ich bin überhaupt nicht anders. Also ich bin vor 20 Jahren nicht anders gewesen und ich denke mal, ich werde auch mit einem Job ohne dieses Publikum kein anderer Mensch. Also es, für mich ist es einfach ein richtig guter Zeitpunkt, um zu sagen, wenn ich nochmal was Neues probieren will, dann jetzt. Sonst wird das nichts mehr. Also irgendwann bin ich einfach ehrlich zu alt. So realistisch müssen wir ja mal sein. Und jetzt, ich habe total Bock, was zu machen und habe jetzt was gefunden, wo man mich lässt.
Ich muss diese Frage stellen, aber das wirst du mir nachsehen. Wo wird man dich denn, da du ja nicht aus dem Leben scheidest,
denn ich hoffe nicht,
weiter in einer branchenfernen Art und Weise erleben dürfen mit deiner sympathischen Art?
Ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Gesicht. Ich werde ab 1. Januar die Geschäftsführerin der Tourismus GmbH Bad Freienwalde sein. So, dazu muss man jetzt ein bisschen was erklären. Zum einen umfasst das so ein bisschen Vermarktung des Moorheilbades, aber auch eine Verantwortung und Entwicklung von den Bereichen Kultur und Event, was dann ja vielleicht doch gar nicht so weit weg ist oder so komplett raus. Aber mal gucken, wo die Reise da so hinführt. Im Prinzip ist es aber so, dass ich seit geraumer Zeit dual wohne. Also ich wohne in Kreuzberg, wenn ich im Bikini arbeite, und ich wohne in Bad Freienwalde im Oderbruch, wo wir uns einen kleinen Hof gekauft haben, den mein Mann, während wir hier sprechen, mit der Zahnbürste irgendwie auf Vordermann bringt, restauriert, und wir bauen gerade richtig schwer, es ist richtig krass. Ich habe mich irgendwie gut gefühlt mit der Idee, irgendwo anzukommen, statt zwischen zwei Orten rumzuhängen. Und ich habe meine Familie inzwischen da draußen, also okay, meine Tochter ist hier in Berlin, aber Eltern, Schwiegereltern da draußen, und es ist eine, wie soll ich sagen, der Ort, wir sind da nicht hingezogen, weil wir den blöd fanden. Ich finde, der hat irres Potenzial, und dann festzustellen, dass die auch Bock auf so jemanden wie mich haben. Ich habe nie damit gerechnet, dass die sich trauen, so jemand Quereinsteiger-Crazy-mäßigen wie mich für den Job in Erwägung zu ziehen. Und die haben freudestrahlend gesagt, obwohl es 30 studierte Tourismusmenschen gab, die sich auch beworben haben, wir wollen, dass du das machst. Wir lieben deine Energie und wir freuen uns auf deine unkonventionellen Ideen und dass du die Leute mitreißt und so. Und das fand ich gut.
Es ist zwar eine Plattitüde, aber wenn sich Türen öffnen und man findet den Weg dort hinein attraktiv, dann soll man ihn gehen, glaube ich. Und das machen viele im Leben. Und nur hinterher weiß man, ob man vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Ich glaube es bei dir ehrlicherweise nicht. Ich denke, dass du da ganz stark auch deine sämtlichen Lebenserfahrungen mit einbauen kannst, einschließlich der Radioerfahrung, weil, und jetzt kommt's, Bad Freienwalde ist natürlich im Sendegebiet von Radio 1. Mhm. Ne? Der Phantomschmerz für dich ist wahrscheinlich dann sehr, sehr gering, weil du gehst ja nicht im Groll mit denen, die das Programm machen. Ja. Und das nützt dir vielleicht auch in der Kommunikation dann später vielleicht auch Video- oder Radio-Events gemacht.
Vielleicht initiiere ich das Lollapalooza-Festival Bad Freienwalde mit dem Medienpartner Radio 1. Man kann nichts wissen und nie sagen. Aber darum geht es einfach nicht. Also ich muss da, glaube ich, erstmal eine ganz schöne Zeit für mich sondieren und mich in so einem komplett neuen Umfeld auch zurechtfinden. Aber die Kontakte und das alles und die Erfahrungen bleiben ja. Und ich sag mal so, im weitesten Sinne liegt es ja an mir, irgendwas zu stricken in dieser neuen Aufgabe, was dann vielleicht davon profitiert, dass ich die Kontakte habe zur Medien- und Musikwelt, die ich einfach habe. Ich scheue das gar nicht, obwohl es ganz lustig wird, also um noch was zu sagen, was damit wirklich einhergeht. Und da habe ich natürlich auch eine Weile drüber nachgedacht, genauso wie kein Publikum mehr bei der Arbeit zu haben, macht das was mit mir. Das kann man jetzt irgendwie so nein, das ist mir egal mäßig, weil man so uneitel sein will und so. Natürlich muss man darüber nachdenken. Und natürlich wird es Tage geben, wo mir das tierisch fehlen wird. Das ist mir klar. Aber man muss das ja mal reflektieren, wie wichtig einem das selber ist. Und mir ist es nicht so wichtig. Ich habe diesen Job sehr geliebt. Ich mag das, aber ich brauche das für meinen Job nicht, dass ich ein Publikum habe, was mir applaudiert jeden Tag. Ich fand das sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Und so schließlich und endlich ist es ja auch Radio und keine... Ich rette ja keine Menschenleben und operiere am offenen Herzen in meiner Sendung. So, und ich freue mich einfach total auf die Herausforderung und das zu tun. Und das geht aber auch einher mit der Überlegung, sich zumindest ein Stück weit von Silke Super zu verabschieden. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Medienbranche unfreiwillig. Das ist mir übergeholfen worden. Die Geschichte führt hier zu weit, aber ich wollte nicht Silke Super werden. Ich habe den Namen irgendwann mal ins Spiel gebracht für ein kleines Musikprojekt, und dank Tim Renner ist da eine Riesennummer draus geworden, und ich habe alle meine Jobs inklusive MTV nur bekommen, wo die dann irgendwie gesagt haben, wir finden dich total toll und richtig für den Job, aber du musst bitte den Namen behalten. Und so, jetzt bin ich seit 30 Jahren Silke Super.
Du legst ihn jetzt ab.
Ja, und natürlich bin ich in Bad Freienwalde, ich fände das hochgradig albern. Ich habe das natürlich auch angeboten und habe gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich habe einen bürgerlichen Namen und stehe dazu. Und der steht da natürlich auch auf meiner Klingel. Und es ist natürlich völlig albern, wenn da jetzt irgendwie im Tourismusbüro Bad Freienwalde sich eine Silke Superamt, also ganz ehrlich, ich hätte es jetzt selber albern gefunden. Und wir sind da ganz schnell auf den Nenner gekommen. Und ich habe gesagt, das ist für mich gar kein Problem, weil für die Kontakte in die Medienbranche, die ich noch habe, da kann man das ja aufdröseln. Und ich bin ja jetzt auch, da ich dann nicht mehr so öffentlich arbeite, nicht mehr in der Situation, dass mir Silke Super als Name auch hilft. Und ich das brauche als kleines Schutzschild gegen Stalker. Ich habe in den letzten Jahren auch echt Probleme mit Stalkern gehabt und war heilfroh, dass ich diesen Namen hatte, weil er mir natürlich so ein bisschen Privatsphäre und vor allen Dingen auch meiner Tochter und meiner Familie geben konnte. Das brauche ich jetzt mit dem neuen Job auch nicht mehr. Also für mich ist es ein richtig guter Punkt, einfach zu sagen, so, was will ich denn jetzt die letzten 10 Jahre meiner Werktätigkeit noch und wie stelle ich mir das vor und was brauche ich im Leben und was nicht und was würde mich glücklich machen oder mir Spaß machen, so. Und alles, was da auf dem Weg ist, der bestimmt nicht einfach ist, ich mache mir da nicht Illusionen, das wird auch viel Arbeit und viel Herausforderungen und mal gucken, wie weit ich das bewegen kann, aber ich habe halt total Bock drauf und es fühlt sich gerade gut und richtig an. Und ja, ich habe eine Träne im Knopfloch und werde die lieben Kollegen, das tolle Programm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielen tollen Kontakte und Menschen, die ich da getroffen habe, das wird mir alles fehlen, ja. Aber bei MTV in London sagt man immer, I've been there and I had the T-Shirt. Also mit anderen Worten, es steht ja in meinem Lebenslauf, das nimmt mir ja keiner. Aber ich finde es eine gute Idee, jetzt was anderes zu machen.
Vielen Dank für dieses doch sehr ehrliche Gespräch. Ich habe nichts anderes erwartet, muss ich dazu sagen. Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass man quasi, wenn man jemanden verlässt, ja, dann doch so in sein Herz hineingucken lässt. Dafür vielen Dank. Toi, toi, toi für den neuen
Immer
Job.
Immer gerne, Jörg.
Deinen neuen Namen werde ich hier nicht transparent machen aus Gründen. Das kann man sicherlich mit etwas Recherchetalent dann später
Sollte möglich sein.
Sich heraussuchen aus dem großen Internet. Vielen Dank und du hast noch eine letzte Sendung bei Radio 1 am 30. Oder 31.
31. Von 10 bis 15 Uhr.
Also Radio 1 einschalten und vielleicht auch den Aufnahmeknopf drücken, dann hat man die letzte Sendung von Silke Super.
Und nur weil ich ja so einen Countdown gemacht habe, also die ist erst jetzt an mich rangetragen worden. Das ist so eine zusätzliche, aber wirklich allerletzte Sendung. Und eine Sache kann man vielleicht noch ergänzen. Ich habe angeboten und es wäre möglich gewesen, die Sonntagssendung fortzuführen. Alles so schön bunt hier. Ist aber nicht gewollt worden. So. Also es hat nicht an mir gelegen, so ein minimales kleines Füßchen in der Tür zu lassen. Auf der anderen Seite glaube ich habe mit meinem neuen Job aber auch genug zu tun, dass ich so dachte, als ich so mal angeboten habe, weil es ist von Hörern, Hörerinnen, von ganz vielen Kollegen an mich rangetragen worden, ob ich das mir nicht vorstellen könnte, weil das einfach toll wäre, so doch irgendwie da zu bleiben und nicht wirklich weg zu sein. Ja, und dann habe ich am Ende gedacht, das ist dann jetzt so. Also der Cut ist jetzt einfach auch wirklich ein Cut und auch. Fühlt sich auch gut an.
Danke, Silke, super.
Gerne, Jörg Wagner.
Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen. Sollen unsere sein.
Wir schwenken in die Zielgerade der letzten Medienmagazin-Ausgabe 2024 ein. Das Jahresendritual seit 2000 ist die Rubrik Gute Nacht, Freunde. Das ist der Kehraus beim Fernsehen sozusagen. Heute schon zum 25. Mal. Autor seit dem Jahr 2000 ist Guido Meyer, eigentlich Medien- und Wissenschaftsjournalist, den ich jetzt zum Jubiläum in der Leitung begrüße. Guido, bevor wir die frische Folge 25 hören können im Radio, was war eigentlich der Impuls 2000 mit dieser Reihe zu beginnen?
Der Impuls war, wie so oft im Radio, in den Medien, war geklaut. Das war nämlich gar nicht meine Idee. Ich hatte einen Artikel gelesen, ich sitze ja hier in Bonn, wir haben hier den Bonner Generalanzeiger, die Lokalzeitung, und denen war aufgefallen, dass zum Ende des damaligen Jahres angeblich so viele wie noch nie zuvor im Fernsehen aufhören würden oder aufgehört haben in den letzten Monaten. Und natürlich kann man da die Idee, das kann man doch wunderbar umsetzen, wenn man die Verabschiedungen hätte. Aber damals hatte ich die nicht. Es gab noch keine Mediatheken. Man konnte also nicht noch irgendwas sich raussuchen. Und ich hatte auch nicht im Laufe des Jahres schon angefangen, das aufzunehmen. Ich konnte dann nur noch auf den aktuellen Sendungen was nehmen oder von YouTube irgendwas. Hatte also wirklich eigentlich kaum letzte Worte. Und ab dem zweiten Jahr habe ich es dann besser gewusst und gleich im Januar angefangen und aufzupassen, wer wann wo aufhört und mitgeschnitten.
Das hat dein komplettes Leben verändert, also im Verhalten Medien zu scannen, nehme ich mal an. Also dass du immer
schon auf Hab 8 sein musstest, damit dir nichts durch die Lappen geht, ist schon klar. Aber wusstest du, dass dich diese Form wenigstens 25 Jahre begleiten wird? Also, dass es dein ganzes restliches Leben vielleicht prägen wird?
Nee, natürlich nicht. Harald Schmidt hat mal gesagt, als er noch die Late-Night-Show machte, er hat Nachrichten nur auf Verwertbarkeit hingeguckt. Also, wo ist eine Pointe, was kann ich verwerten? Und sobald ich irgendwas lese, der und der hört auf, ist immer die erste Frage, kennt man den? Ist er wichtig genug, um da reinzukommen? Und wenn ja, wann muss ich was wo aufnehmen oder mitschneiden? Aber das war nicht geplant für 25 Jahre.
Was mir über die Jahre aufgefallen ist, dass natürlich Abschiedsworte im Fernsehen sehr ähnlich sind. Ne? Ich glaube, erfunden hat das Ganze die Tagesthemenredaktion, wenn tatsächlich ein Wechsel war. Sabine Christiansen, Uli Wickert und so weiter. Oder auch, vielleicht war das sogar schon bei der Tagesschau, dann gab es noch ein Blumensträußchen und das Sendeteam trat vor die Kamera und applaudierte. Hast du irgendwie einen Abschied in Erinnerung, der mal besonders originell war?
Also ich kann da ein bisschen teasern. Wir hören gleich unter anderem Judith Rakers, die ist ja im Jahr 2024 gegangen. Und da war das komischerweise nicht so. Ich habe darauf gewartet, dass dann die ganze Redaktion reinkommt und klatscht und die Kamera aufzieht. Aber da waren es nur letzte Worte, das war ganz trocken. Und ich habe auch immer den Ehrgeiz, nicht bloß die letzten Worte zu bringen. Die kann man ja, die haben die meisten ja wahrscheinlich gehört. Es gibt ja oft auch so Making-ofs-Interviews, so wie dieses hier, Jörg, wo dann Judith Rakers in eine Talkshow geht und gefragt wird zu ihrem bevorstehenden Abschied. Und da werden dann auch teilweise ganz interessante, teils auch bisschen nicht melodramatische, aber traurige Sachen gesagt, die dann auch über die letzten Worte eigentlich hinausgehen.
Die Frage ist ja sowieso, wie wählst du aus? Weil ja möglicherweise immer mehr passiert in einem Jahr, als in so ein Format hineinpasst. Zum Beispiel ist ja das ARD im Mittagsbuffet nicht drin. Da kann ich mir vorstellen, dass das für Radiohörer, die das Radio 1 Medienmagazin hören, insofern nicht so wichtig sind, weil die mittags keine Kochsendungen gucken. Aber irgendwie musst du ja auswählen. Wie ist dein Filter letzten Endes?
Ich nehme alle, die man kennt, entweder letzte Sendung oder letzte Moderatoren. Und ich habe ja, ich bin ja nicht gebunden an eine bestimmte Länge. Das ist ja das Schöne beim Medienmagazin, bei Radio 1. Du sagst immer, mach so lang du werden musst. Und ich habe mal nachgeschaut. Die längste Fassung, die hatten wir erst vor 2 Jahren. Das waren 15 Minuten damals. Und da war eben alles drin, was.
Aber ich hatte auch schon mal 2 Teile von dir.
Ja, habe ich auch gesehen. Aber die kürzeste Fassung war dann auch nur 2002, war das schon, im dritten Jahr. Da waren es nur 4,50. Was ist passiert, Jörg? Also wir konnten da so wenig aufhören. Aber in der Regel, alle, die es verdient haben, kommen auch vor.
Ja, vielleicht noch was zu deiner jetzt aktuellen Folge. Du hast Judith Rakers schon angedeutet. War für dich eine Überraschung dabei, in der Ernte 2024 derjenigen, die es dann nicht schaffen in das Folgejahr, auch vielleicht nicht schaffen wollen?
Also ich war schon davon überrascht, alle reden von der ausbleibenden Gebührenerhöhung und dass die Öffentlich-Rechtlichen sparen müssen. Aber dass man Dennis Scheck oder Matthias Richting, also wirklich 2 Größen im Bereich Kabarett und Literatur, einfach so einstellt und dafür andere Sendungen, wo man sich sagt, also muss das denn sein, gerade im dritten Programm weiterlaufen lässt, weil die wahrscheinlich unterhaltsamer sind und mehr Quoten bringen, da war ich schon sehr überrascht. Und was immer ärgerlich ist, ist, wenn Leute wie Max Mohr bei Titel, Thesen, Temperamente, wenn denen eine Woche vorher einfällt, dass sie aufhören und dann sagen, meine Sendung an Heiligabend ist die letzte oder so, dann muss man nochmal umschmeißen, denn das soll ja auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Also was Mohr sagt, sollte dann möglichst passen zu dem, was Scheck gesagt hat. Dazwischen eine kurze Überleitung, da ist so eine Gesamtkomposition. Und wenn dann noch kurz vor Toreschluss jemand Neues dazukommt, das ist schon sehr ärgerlich. Ich hatte mal, ich glaube 2003 war das, Gute Nacht Freunde auch komplett fertig, auch überspielt, wollte mir auch Weihnachten gönnen und dann hörte Harald Schmidt auf, auch super kurzfristig. Da bekam Sat.1 einen neuen Chefredakteur oder sowas und dann schmiss er das alles hin. Natürlich musste er noch da rein. Also sowas ist immer sehr ärgerlich.
Ärgerlich sind auch die Probleme um Titel, Thesen, Temperamente mit dem neuen Moderator. Dazu werden wir Anfang Januar sicherlich nochmal im Medienmagazin konkret sprechen. Aber jetzt blicken wir zurück mit Guido Meyer und seiner Rubrik Gute Nacht, Freunde. Die Ausgabe für das Jahr 2024, denn es ist auch Zeit. Wir müssen starten.
Es ist 18.45 Uhr. Zum letzten Mal die Nachrichten mit Ulrike von der Gröben und mir hier aus unserem wunderbaren Studio. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend da sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass du kommen konntest.
Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sind. Schönen guten Abend. Auch schön, dass die da sind.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder zieht einfach für sich mal eben den berühmten Schlussstrich.
Ehrlich gesagt, ich bin erleichtert. Ich bin jetzt schon erleichtert, weil vorher haben wir uns, glaube ich, einen ziemlichen Kopf gemacht und wurden zwischendurch sentimental. Der Tag war lang, der Tag war aufregend und das hat sich so ein bisschen gesteigert. Wir hatten, glaube ich, beide Angst, wir schaffen es nicht so richtig. Aber jetzt, es ist vorbei. Es war wunderschön, aber jetzt ist es auch gut, oder?
Doch. Und so verabschiedeten sich Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben im August aus RTL aktuell nach mehr als 30 Jahren.
Du, als Frau im Fernsehen, wir sind doch früher alle gedacht, bei den Privaten werden die Frauen immer sofort aussortiert, wenn sie ein paar Falten kriegen. Nein, bei den Privaten darf man bleiben.
Und sie blieben. Mit Ulrike von der Gröben hat die letzte von Radio Luxemburg aus dem RTL Plus Gründungsteam den Sender verlassen. Auch Peter Klöppel war schon seit Luxemburger Zeiten beim Sender.
Als ich angefangen habe, das war 1992, da war ich noch nicht mal 34. Und da habe ich mir gesagt, also wenn du diesen Job erfolgreich machen willst, dann musst du ihn lange machen. Und deswegen hat sich auch wirklich erst so ab meinem 60. Geburtstag die Frage gestellt, wann ist denn jetzt echt mal vorbei?
Mehr als 4.500 Mal erklang die Begrüßung.
Willkommen bei der Tagesschau, mein Name ist Dagobert Berghoff.
Am 23. August war es dann soweit. Klappe für Klöppel und Ulrike.
Nach 32 unglaublich erfüllten gemeinsamen Jahren und fast 40 Jahren im Haus RTL verabschieden wir zwei uns heute hier aus diesem Studio und dieser Sendung RTL aktuell.
Es war uns eine Ehre, eine Verpflichtung und immer auch eine Freude, für Sie da zu sein und Sie zu informieren. An guten und an schlechten Tagen.
Ja, und wir verabschieden uns von Ihnen, unseren Zuschauern, denn ohne Sie wäre all das hier nicht möglich. Deshalb verneigen wir uns. In Dankbarkeit vor Ihnen. Wir sind dankbar für Ihre Treue. Ja, machen Sie es gut. Bleiben Sie uns und unserer Sendung treu. In diesem Sinne, leben Sie wohl.
Auch bei den Nachrichten im Ersten tat sich was. Nach immerhin 2 Jahrzehnten verließ Judith Rakers die Tagesschau.
Ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob ich Nachrufe über mich selber lesen würde. Also ich bin ja noch nicht gestorben. Aber tatsächlich, ja, nach 19 sehr glücklichen Jahren verlasse ich die Tagesschau. Das fällt mir aber nicht leicht. Auch wenn man die Tagesschau sicher bis zur Rente machen könnte. Ja, ich würde mich da auch am liebsten so ganz sang- und klanglos verabschieden, ohne irgendwelche großen Abschiedsworte.
Hat aber natürlich nicht geklappt. Eigentlich waren doch eher faktenorientierte Abschiedsworte geplant.
Schätzungen zufolge sind hierzulande 3 bis 4 Milliarden Bierflaschen und etwa 200 Millionen Bierkästen im Umlauf.
Dann sind es aber doch diese Abschiedsworte geworden.
Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die besten Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Wir bleiben beim nachrichtlichen Teil des Fernsehens.
Ich darf mich begrüßen.
Galt für Karin Mioska und ich darf mich verabschieden für Tina Hassel, ebenfalls am Sonntagabend.
Und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen nach 9 Jahren und 171 Ausgaben des Berichts aus Berlin. Werde ich heute meine letzte Sendung moderiert haben. Für mich geht es jetzt nach Brüssel. Ich danke für all die vielen, meist positiven Rückmeldungen. Ich danke aber auch für alle Kritik.
Die Nachrichtenwelt verlor 2024 so einige Gesichter, privat wie öffentlich-rechtlich. Teils nicht ganz freiwillig, wie Matthias Fornoff beim ZDF, teils jetzt schon zum 2. Mal. Erst vor 4 Jahren hatte Jan Hofer bei der Tagesschau aufgehört. Nun verließ er auch RTL direkt.
Eigentlich wäre jetzt ein weiterer Beitrag fällig, aber was passiert? Die Tür geht auf und wer kommt rein? Pinatalei.
Lieber Jan, wir lassen natürlich den lieben Jan nicht einfach so gehen.
Ich bin ja auch nicht aus der Welt, also ich werde sicherlich das ein oder andere Mal nochmal auftauchen, aber nicht mehr bei RTL direkt.
Jan Hofer ist mittlerweile über 70, sein Sohn 8 und er fand, nun sei dann auch mal gut.
Wir haben eben sowas gehört wie, mit dem bin ich aufgewachsen, du bist einfach Mr. News.
Ja, ich kann ja nichts dafür, aber ich war halt immer da.
Ja.
Und ich bin über viele Jahrzehnte den Menschen natürlich ins Wohnzimmer gekommen. Wir kennen uns ja inzwischen auch schon viele Jahre.
Wir kennen uns ewig.
Ewig lange vom NDR und dann später auch von der Tagesschau und Tagesthemen. Solche Karrieren gibt es, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Mhm. Also es glaube ich nicht, dass es noch jemanden geben wird, der so wie Peter Klöppel und ich so viele Jahre an der Front gewesen sind.
Erst die Front in Hamburg, dann die Front in Berlin, von wo aus RTL Direkt nach wie vor viermal die Woche live gesendet wird. Nun eben mit Pina Atalay, die schon 2021 ebenfalls von ARD aktuell in Hamburg zu RTL nach Berlin gewechselt war. Gute Nacht, Jan Hofer.
Tja, nun ist es Zeit für mich, Abschied zu nehmen von RTL Direkt. Das Baby, das wir vor 3 Jahren aus der Taufe gehoben haben, das ist inzwischen ziemlich erwachsen geworden. Und das konnte nur gelingen mit einem fantastischen und sehr professionellen Team in der Redaktion und hier im Studio. Ein herzliches Dankeschön dafür. Aber ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Ihnen. Denn die beste Sendung funktioniert nicht, wenn sie nicht von den Zuschauern getragen wird. Und nur so konnte RTL Direkt zu einer der führenden deutschen Nachrichtensendungen werden. Und darauf können wir, glaube ich, ein bisschen stolz sein. Ich bin sicher, auch wir sehen uns gelegentlich wieder.
Dass man sich irgendwann irgendwo wiedersehen wird, diese Abschiedsworte sind bislang noch fast jedem eingefallen. Und jeder, auch Susanne Fröhlich.
Und noch kurz was in eigener Sache. 19 Jahre habe ich jetzt Fröhlich lesen gemacht. Das war's. Die Sendung wird eingestellt. Es war eine schöne Zeit. Herzlichen Dank da draußen, dass Sie wach geblieben sind mit mir und dass Sie so viel geschaut haben. Und es hat mir richtig bolle Spaß gemacht. Und vielleicht sieht man sich hier oder irgendwo ganz anders. Dankeschön.
Eigentlich wären im neuen Jahr 6 weitere Ausgaben der Buchsendung geplant gewesen. Die spart der MDR sich nun. Alle müssen sparen und die Dritten sparen gerade bei dem, was ihre Legitimation und ihr eigentlicher Auftrag wäre. HR und NDR hatten ihre Literatursendungen schon vor Jahren eingestellt. Nun zog auch der Südwestrundfunk nach und zog Dennis Schecks Lesenswert-Quartett den Stecker.
Ich darf mich bedanken beim SWR.
Mit einer Träne, muss ich schon sagen.
Es waren sehr schöne Jahre. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.
Und wo der SWR schon mal beim Auskehren und Einsparen war, setzte er auch gleich nach fast 30 Jahren on air dem Kabarettisten Matthias Richling den Stuhl vor die Tür.
Vielen Dank, dass Sie die ganzen Jahrzehnte mir immer wieder zuhören und auch nicht enttäuscht waren, wenn viele Politiker meiner Einladung hierher nicht gefolgt sind und ich sie also selber spielen musste.
Die Matthias Richling Show geht zu Ende. Weitergehen soll es mit preisgünstigeren Clips auf YouTube. Ohne Verkleidungen, ohne Kostümbildner und ohne Requisite. Hauptsache billig. Mitte der Nullerjahre hatte die ARD ihre 3 Kultursendungen am Sonntag vereinheitlicht. Übrig blieb nur Titel, Thesen, Temperamente, seitdem moderiert von Dieter Mohr, später von Max Mohr, bis vor wenigen Tagen.
Ich danke also der guten Fee namens ARD und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie mich begleitet haben in all den vergangenen 17 Jahren. Und jetzt zum Schluss sage ich Gedankenstrich, Doppelpunkt, Trommelwirbel, nichts.
Im ZDF war das Motto Willkommen bei Carmen Nebel schon vor 3 Jahren zu einem Auf Wiedersehen Carmen Nebel umfunktioniert worden. Nun durfte sie im 2. noch einmal vor die Kamera, ein letztes Mal für die Show die schönsten Weihnachtshits.
So eine Sendung ist ganz schnell rum, wie so ein Leben im Fernsehen, ne?
Seit 2004 beim ZDF und seit 2006 gab es alle Jahre wieder die Weihnachtsgala. Die soll es wohl auch weitergeben, nur ohne Carmen Nebel. Gute Nacht.
Die Sendung geht weiter, da bin ich ganz sicher. Und dann mache ich es wie Sie zu Hause auch. Ich sitze auf dem Sofa und schaue zu.
Und das wahrscheinlich mit zur Faust geballten Hand in der Tasche. Denn ganz freiwillig war Carmen Nebel nicht gegangen.
Und mich ärgert es teilweise, dass immer noch von vielen Leuten der schreibenden Zunft gesagt wird, ich bin rausgeworfen worden.
Stimmt gar nicht.
Also ich möchte es hier einmal in diesem Auto laut sagen.
Bitte.
Es war nicht ein Rausschmiss. Nein, also ich bin nicht rausgeworfen worden. Sondern es war ein sanftes
gemeinsames Entscheiden.
Ja, ein Goodbye in Raten.
Nach Weihnachten kommt Silvester. Aber mit diesem Fernsehtermin hat die ARD einfach kein Glück. Erst musste Karl Moik seinen Silvesterstadel abgeben, dann Andy Borg, dann kam für ein Jahr Alexander Matzer für die Silvester-Show. Nachfolger Jörg Pilawa ging vor 3 Jahren auch und nun sagte auch Hans Siegel statt Prost Neujahr eher Gute Nacht. Und Co-Moderatorin Francine Jordi ging gleich mit.
Es waren wirklich 9 wunderbare Jahre. Ich kam mir schon fast vor wie die schwarze Witwe vom Silvester, gell? Ich habe 3 Moderatoren überlebt. Das muss man mal schaffen. Ja. Das waren wirklich 9 ganz, ganz tolle Jahre und ich habe so viel gelernt. Ich konnte so viel profitieren und mir hat die Sendung so viel Spaß gemacht. Es war einfach eine schöne, geniale Zeit. Es war so eine geniale Zeit für mich.
Lauter gute Gründe, um aufzuhören. Nur einen hat sie vergessen. Die Quoten fielen seit Jahren. Silvester-Zuschauer wollen nun mal lieber eine Live-Show vom Brandenburger Tor im ZDF sehen, als Wochen zuvor aufgezeichnete Neujahrsgrüße aus der Konserve.
Und jetzt ist einfach für mich Zeit, was Neues zu machen und auch der Sendung die Chance zu geben, jetzt könnt ihr was Neues machen. Ich habe so viele Freundschaften dort geschlossen, vom Kabelträger bis zum Küchenchef, bis zum Kameramann und Regie und Musiker, die dort waren. Aber jetzt ist es Zeit zum Weitergehen.
Bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Gute Nacht und Prost Neujahr.
Und zum Abschluss, lass uns doch noch mal schauen, was uns gleich im Programm von... Das ist leider der falsche Text. Da werde ich noch mal schauen, wo wir gerade sind. Da bin ich leider aktuell im falschen Ordner offenbar. Fragt in die Regie, wie komme ich da zu dem richtigen Text? Ich habe das hier auch... Okay.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
War das ein schöner Abend? War's, oder?
Ich merke, dass ich doch, wie soll ich sagen, emotional sehr mitgenommen bin. Das ist ja wie eine Trennung letztlich fast, ne?
Tanzen werde ich wohl nicht, aber ich habe noch ein paar Sachen vor. Tschüss. Und machen Sie es gut.
Habt Spaß an der Arbeit, so wie wir. Und habt viel Erfolg.
Es war schön. Ich hab's gerne gemacht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Stellen wir uns einmal vor, wir wären winzig klein. Eine klitzekleine Maus zum Beispiel. Dann wären Menschen auf einmal riesig groß und wirklich bedrohlich. Und wir könnten sie überhaupt nicht mehr leiden. Außer für 2 Dinge. Käse und das Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Jeden ersten Freitag im Monat im Zeiss Großplanetarium.
Freitag, 3. Januar. Man nehme eine Kelle Rehragout, einen verschimmelten Dino-Park und eine Tiefkühltruhe. Tiefkühlkostvertreter schlicht. Mein Lieblingstier heißt Winter. Von Ferdinand Schmalz.
Infos und Spielplan auf hörspielkino.de.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Wie vorhin in der XXL-Podcast-Fassung des Gesprächs mit Silke Super angekündigt, können Sie im Podcast Bonustrack das erste Medienmagazin-Interview überhaupt mit Silke Super hören, das ich mit ihr am Rande eines Radio 1 Pressegesprächs am 26. September 2011 in der Berliner Kalkscheune führen konnte.
Name ist Silke Super, vollständiger Titel, bin ich mir so ein bisschen unsicher. Journalistin finde ich auch zu weit gefasst, keine Ahnung. Radiomoderatorin und Redakteurin, nebenbei auch noch Fernsehmoderatorin und Redakteurin für ZDF Kultur. Und vieles andere, was so einhergeht mit Musiknebentätigkeiten, das führt jetzt aber zu weit, das alles aufzulisten.
Da frage ich gleich mal nach. Also Silke Super, denkt man sofort, das ist ein Pseudonym. Ist es das?
Also, wenn man sich im Netz ein bisschen auf die Suche macht, dann kann man ja so lustige Hinweise dazu finden. Sagen wir es mal so. Es ist nicht der Name, unter dem ich geboren wurde, aber es ist der Name, mit dem ich seit mehr als 17 Jahren vor mich hin werkle.
Selbst gewählt oder per Etikett bekommen?
Eine Mischung aus beidem, ehrlich gesagt.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Da können wir jetzt sozusagen in die internetaffine Richtung sagen, die Suchmaschine der Wahl, und dann findet man vielleicht ein paar Hinweise. Was mich interessiert, du wirst in Verbindung gebracht mit Motor FM, nicht zu Unrecht, weil du da moderiert hast. Warum?
Flux FM heißt das doch.
Ja, ja, aber Motor FM war ja auch schon jetzt in Flux FM umbenannt. Hat's dir da nicht mehr gefallen?
Nee, das würde absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Man muss das mal so sehen. Ich habe immer schon gerne Musik gehört, sehr viele Jahre mit Musik hinter den Kulissen gearbeitet, habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin, Ende 2004, über so ein paar Jahre den Wunsch gehabt, in Hamburg irgendwie was mit Radio zu machen, weil ich immer so dachte, Mensch, das kannst du wahrscheinlich, quatschen kannst du, über Musik weißt du genug, so.
Und die Stimme finde ich auch gut, also die ist nicht so eine sehr hohe Sopranstimme, sondern eher alt, würde ich sagen.
Oh, okay.
Ohne das jetzt altersmäßig, sondern musikalisch gesehen, ne?
Ah, das freut mich aber, vielen Dank. So, jedenfalls war es irgendwie so, eine der zwei Geschäftsführerinnen, also es gibt einen Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin bei dem Sender, der heutzutage Flux FM heißt, ist eine alte Kollegin aus MTV-Zeiten von mir. Und parallel zu meinem Aufschlag in Berlin war es halt für die absehbar, dass sie eine Frequenz kriegen. Und ich bin bei der ins Büro geschneit auf einen Kaffee. Und da hat sie gesagt, Mensch, dich schickt der Himmel. Du weißt so viel über Musik, hast du nicht Lust, morgen ist so ein Sprechercasting, wir machen hier so ein Radio-Ding.
Mona Rübsam, können wir ruhig sagen.
Ja, ja, okay. Und das war ehrlich gesagt ein Geschenk des Himmels. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht, aber ich habe mich einfach da hingesetzt in so einem Kabuff und habe halt irgendwas über Musik erzählt und die fanden das sensationell und seit dem Tag hatte ich eine tägliche Radiosendung. So, ich verdanke diesem Sender also unglaublich viel. Es war eine unfassbare Chance, vor allen Dingen, weil ich mich da lange Zeit, ich habe da ja 6,5 Jahre täglich moderiert, mich ausprobieren konnte und viel lernen konnte, weil man setzt sich jetzt nicht einfach hin und erzählt eine Geschichte und die funktioniert im Radio. Also das musste auch ich ganz krass lernen. So, jetzt muss man aber auch sagen, dass nach 6,5 Jahren viele Sendungen auf Flux FM heißen nach mir, weil ich die im Laufe der Jahre auch ausgiebig und ich weiß nicht, in epischer Breite moderiert und auch ein bisschen mitgeprägt habe. Aber schlussendlich ist halt so, es ist so eine Frage von Möglichkeiten. Also das Ding ist, ich will überhaupt nicht sagen, dass denen nicht noch was Lustiges für mich eingefallen wäre, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Job so lange gemacht. Es ist für beide Beteiligten, finde ich, ein sehr, sehr großes Lob, dass wir es miteinander 6,5 Jahre ausgehalten haben. Das bestimmt, wenn ich das jetzt nicht anders entschieden hätte, auch noch länger miteinander ausgehalten hätten. Aber es war für mich eine großartige Möglichkeit, bei Radio 1 ab dem 4. Oktober zu moderieren und ich fand das ein sensationelles Angebot, habe da natürlich drüber nachgedacht, muss aber zugeben, sehr, sehr kurz und habe dann gedacht, dass das eigentlich ein konsequenter Schritt ist.
Klingt Radio 1 nicht artiger als Flux FM?
Das wird sich ja zeigen, ob es das mit mir noch so tut. Also ich bin ja ich. Also ich erzähle, wie ich erzähle und ich mag die Musik, die ich mag und ich entwickle Emotionen zu Sachen. Das ändert sich nicht. Selbst wenn der Rahmen vielleicht sich verändert und ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie artiger oder braver wird, aber er wird sich natürlich verändern. Für meinen Teil, also an mir wird sich da mental nicht viel ändern.
Was ist denn deine Basiskompetenz? Also ZDF Kultur hast du schon angesprochen, MTV hast du schon angesprochen. ZDF Kultur ist für mich eigentlich das neue MTV, wenn man so will. Ist es tatsächlich das unbekannte musikalische aus dem großen Marmor herausbrechen, das Neue präsentieren? Oder hast du auch ganz normale Wurzeln, die im Mainstream verankert sind?
Wenn man sich ein bisschen mit meiner Vita beschäftigt, dann stellt man einfach fest, dass ich jemand bin, der, okay, das geht vielleicht nicht aus der Vita hervor, ich bin jemand, der immer schon Musik gehört hat. Meine Eltern haben mich von morgens bis abends mit Musik beschallt. Ich selber habe, seit ich irgendwie denken kann, morgens als erstes das Radio eingeschaltet und nachts als letztes den Kassettenrekorder oder Plattenspieler aus, je nachdem, was ich so in meinem Kinderzimmer zur Verfügung hatte. Das ist für mich ein logischer Weg gewesen. Da hat sich musikalisch natürlich viel getan, da hat sich viel entwickelt. Ich habe natürlich so Dinge, die mich da sozialisiert haben und mich deutlich mehr beeinflusst haben als andere. Ich habe irgendwann, nachdem ich sehr, sehr normale Dinge beruflich gemacht habe, für mich beschlossen, dass ich eigentlich mein Hobby zum Beruf machen will und empfinde das nach wie vor als ultra luxuriös, das machen zu dürfen. So, wenn man sich jetzt dann, hier schließt sich der Bogen, meine Vita anguckt, dann sieht man, dass ich mit MTV zu den Zeiten, als ich da Musikchefin war, mich sehr innovativer Musik widmen durfte. Ich aber danach als Musikchefin bei Viva auch für mich die Entscheidung getroffen habe, ich wollte wissen, gute Musik auf einem nicht quotenrelevanten Plattform-Arbeitsplatz zu beackern irgendwie. Das ist schön, das ist luxuriös, aber das hat für mich nicht den Drehpunkt gehabt zu sagen, kannst du mit kommerzieller Musik arbeiten? Bist du in der Lage zu entscheiden oder zu hören, welcher Song, welche Band mehr Potenzial haben als andere? Das war für mich das Ding, warum es bei Viva plötzlich mit kommerzieller Musik für 2 Jahre zumindest auch interessant war. Hat erfolgreich funktioniert, hat mir alles bewiesen, was ich für mich da so bewiesen haben wollte. Die Bandbreite ist unglaublich breit. Es ist für mich, ich liebe bestimmte Formen von Musik mehr als andere, klar. Das Ding ist aber, für mich ist gute Musik keine Art der Herstellungsweise oder der Musiker, die dahinter stecken, sondern Musik ist für mich, wenn es emotional funktioniert. Weil ich glaube, das ist genau die Schnittmenge, und das kann ich einfach nach fast 20 Jahren in der Musikbranche sagen, weil ich kenne ja Menschen, die nicht das Privileg haben, wie ich, von morgens bis abends mit Musik zu arbeiten. Das, was mich von vielen, vielen Leuten unterscheidet, die ich kenne und die mit Musik arbeiten, ist, dass ich mir eine sehr, wie soll man sagen, unverfälschte Herangehensweise an Musik bewahrt habe und das auch wirklich sehr aktiv versuche zu bewahren. Dass ich nicht mein ganzes Hintergrundwissen, wer das ist, wo die herkommen, wer es produziert hat und so. Das ist alles schön, das brauche ich für meine Arbeit auch. Aber für den Song, um zu verstehen, ob da was mit mir macht, brauche ich das alles nicht. Und das ist so eine Herangehensweise, die aus meiner Erfahrung heraus mich sehr, sehr unterscheidet von den Leuten. So, wie kommerziell das jetzt ist oder wie underground, ist total egal, weil es gibt sehr viele Arten von Musik, die ich mag. Es gibt bestimmte Arten, da bin ich nicht firm und nicht drin. Man kann nicht für alles Fachmann oder Fachfrau sein, aber so, im Prinzip ist mir die Art von Musik nahezu egal. Mich interessiert was anderes an Musik oder an Künstlern oder an meiner Arbeit.
Das riecht aber trotzdem nach einer Musikspezialsendung bei Radio 1, aber du moderierst den Vormittag. Ist das jetzt ein Widerspruch?
Warten wir doch mal, was die Zeit so bringt. Wir müssen uns erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen.
Dafür wünsche ich viel Erfolg, toi toi toi. Und am 4. Oktober, um wie viel Uhr geht's los?
Na, um 10.
Richtig, okay, danke. Soweit die letzte Medienmagazin-Ausgabe 2024 in der Podcast-Fassung. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter, mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Ihnen einen tollen Kalenderwechsel.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.